Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Die Macht der Generäle in Myanmar bröckelt. Seit Tagen verliert das Putschistenregime Boden an Rebellengruppen, zuletzt eine wichtige Grenzstadt zu Thailand. Ob das der Anfang vom Ende der Militärjunta sein könnte, ist gleich Thema bei uns. Außerdem berichten wir über verlorene Freunde. Die arabische Welt ist enttäuscht über Deutschlands Rolle und Haltung im Gaza-Krieg. Und es geht nach Nigeria. Vor 10 Jahren ist die Terrorgruppe Boko Haram mit der Entführung von Schülerinnen in Erscheinung getreten. Inzwischen hat sie sich mit anderen Dschihadisten der Region zusammengetan. In Myanmar verliert die von den Bürgern verhasste Militärdiktatur seit Tagen mehr und mehr die Kontrolle. Letzte Woche haben Widerstandskämpfer mit Drohnen das militärische Zentrum in der Hauptstadt angegriffen. Gestern haben sie eine wichtige Handelsstadt direkt an der Grenze zu Thailand eingenommen. Dass die verbliebenen Soldaten des Regimes versucht haben, nach Thailand zu fliehen, macht klar, die Moral in der Armee liegt am Boden. Hinter diesen militärischen Erfolgen steht vor allem die Karen National Union. Sie ist die älteste Gruppe von Aufständischen in Myanmar, kämpft seit mehr als 70 Jahren für die Freiheit und bietet seit dem Militärputsch 2021 vielen Binnenflüchtlingen Schutz. Könnten die Entwicklungen an der Grenze zu Thailand also ein Gamechanger im Bürgerkrieg in Myanmar sein? Darüber berichtet unsere Südostasien-Korrespondentin Alexandra Henkel.
Am Kontrollpunkt stehen Menschen geduldig Schlange. Sie wollen das Land verlassen und rüber über den Fluss, die Freundschaftsbrücke, nach Thailand. Die jetzt von den Rebellen eingenommene Stadt Myan Wadi liegt genau an der Grenze. Ein Mann steht an seinem Auto. Auf dem Heck hat er sein Hab und Gut gestapelt. Der Reporter der Nachrichtenagentur Reuters fragt, nimmst du alles mit nach Thailand? Ja, sagt der Mann, die Situation hier in Myan Wadi ist zwar okay, aber wenn wir weiter nach Myanmar reinfahren, da schießen sie noch. Ob er Angst habe? Ja, sagt er. Myan Wadi scheint nun eingenommen. Offenbar haben sich Soldaten auch ergeben. Und ob es der regierenden Militärjunta gelingt, weitere Soldaten hinzuschicken, ist mehr als fraglich, weil die Rebellengruppen die Zugangsstraßen besetzt haben. 3 Jahre dauert der Bürgerkrieg in Myanmar nun schon. 2021 riss die Militärjunta die Macht an sich, machte die aufstrebende Demokratie damit zunichte. Dem Regime gegenüber stehen im Land verteilt verschiedene Gruppierungen, schwer bewaffnet. Myanmar ist ein Land mit vielen Ethnien, mit sehr unterschiedlichen Interessen, die oft weit auseinander liegen. Die einstige Hoffnungsträgerin des Landes, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, sitzt im Gefängnis, lebenslange Haftstrafe. Wer an Waffen kommt, schafft es, Landstriche zu kontrollieren. So beschreiben es westliche Beobachter gegenüber dem ARD-Studio Südostasien. Und nun hat es eine dieser Rebellengruppen geschafft, Myan Wadi einzunehmen, die Handelsstadt an der Grenze zu Thailand, aus der nun die Menschen flüchten. David Brenner forscht an der Universität von Sussex, England, zum Krieg in Myanmar.
Also einerseits ist Myan Wadi eine der größten Grenzhandelsstädte von Myanmar, der größte nach Thailand mit circa einer Milliarde offiziellen Handel pro Jahr. Darauf kommt dann noch der Schmuggel. Und das war historisch schon immer sehr bedeutend. Der andere Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist, dass auf der gegenüberliegenden Seite von Myan Wadi die Grenzstadt Mae Sot in Thailand ist und die schon seit den Anfang der 90er Jahren ein Zufluchtsort für Aktivisten, Widerstandsbewegungen aus Myanmar gewesen ist. Und da geht ganz viel Logistik natürlich nach Myanmar auch rüber, in den Widerstand.
Doch Myanmar ist groß. Die Handelsstadt Myan Wadi mag strategisch wichtig sein. Doch die Regierung, die Militärjunta, hat weiterhin große Teile im Kern des Landes unter Kontrolle. Daher ist der Kontrollverlust eine, aber vermutlich nicht die entscheidende Niederlage für das Regime. Bisher eher zurückhaltend, wenn es um den Konflikt im Nachbarland geht, meldete sich in dieser Woche der thailändische Premier zu Wort. Thailand ist bereit, 100.000 weitere Flüchtlinge aufzunehmen.
I think we all know that the current regime is starting to lose some strength. Okay?
Wir wissen doch alle, dass das Regime anfängt, an Kraft zu verlieren.
When somebody is losing, do you crush them or you talk to them? I think it's the latter.
Wenn das geschieht, sollte man sie konfrontieren oder mit ihnen reden? Ich bin für Letzteres. Selbst wenn sie verlieren, sie haben Macht und Waffen. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Deal zu machen. Ein Deal aber, wohin würde das führen? So viele unterschiedliche Interessen gibt es im Land Myanmar, das noch vor wenigen Jahren als wirtschaftlicher Shootingstar Südostasiens galt. Heute gibt es quasi keine Mittelschicht mehr, beschreibt Kani Viknaraja vom Entwicklungsprogramm der UNO. Wer im Land geblieben ist, verarmt.
People are leaving their farms, which is the mainstay.
Die Menschen verlassen ihre Bauernhöfe, essen einmal am Tag. Um das Geld für die Schule zu sparen, bleiben die Kinder zu Hause. Und wenn jemand krank ist, ist kein Geld übrig. Hier wächst eine Generation heran, die ein Lern- und ein Gesundheitsdefizit hat. Das macht Sorge. Zurückgeblieben sind die, die nicht wegkommen. Insgesamt gelten etwa 3/4 der Bevölkerung als arm. Aber Sorgen machen uns diejenigen, die gerade über dem Existenzminimum leben. Augenzeugen berichten der ARD, dass Menschen lange anstehen müssen für Öl, Reis oder Benzin. Bilder gibt es nur wenige. Die Einreise ist für ausländische Journalisten zu gefährlich. Von Europa mag Myanmar weit entfernt sein. Doch zwischen Indien, China und Thailand gelegen, spielt das große Land eine wichtige Rolle für die Stabilität der Region Südostasien.
Die Macht der Generäle bröckelt, doch dass die Rebellen den Bürgerkrieg in Myanmar bald beenden könnten, ist eher unwahrscheinlich. Die Position Deutschlands im Gaza-Krieg ist längst nicht mehr so einseitig wie noch vor ein paar Wochen. Die Außenministerin Annalena Baerbock spricht mit Israel Klartext. Die Regierung Netanjahu müsse schnell humanitäre Hilfslieferungen für den Gazastreifen möglich machen. Die Lage dort sei, Zitat, jeden Tag die Hölle. In der arabischen Welt werden solche Einlassungen offenbar weniger wahrgenommen. Wegen der Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas hat Deutschland Vertrauen verloren. Wo man früher Angela Merkel gefeiert hat, erntet Scholz nur noch Kopfschütteln. Deutsche Stiftungen verlieren inzwischen Mitarbeiter und arabische Künstler distanzieren sich und kritisieren, Deutschland habe seine Integrität als Verfechter der Menschenrechte verspielt. Thilo Spanel über verlorene Freunde.
In der arabischen Welt stand Deutschland wahrscheinlich lange vor allem für drei Dinge. Fußball, klar, Ingenieurskunst und Menschenrechte. Doch das positive Bild, das die Menschen von Deutschland hatten, ist ins Wanken geraten. Fragt man zum Beispiel in Kairo herum, zeigen sich viele enttäuscht. Der Grund, die aus ihrer Sicht einseitige Unterstützung für Israels Krieg im Gazastreifen. Das schadet dem Ruf von Deutschland. Deutschland ist als Verfechter der Grundrechte bekannt, aber jetzt ignorieren sie die Rechte derer, die getötet werden in Gaza. So wie wir schon israelische und amerikanische Marken boykottieren, sollten wir vielleicht auch darüber nachdenken, bald deutsche Marken nicht mehr zu kaufen. Deutschland ist so ein fortschrittliches Land. Jetzt trübt sich dieses Bild. Sie unterstützen Israel zu Unrecht. Auch wenn es praktisch keine offiziellen Umfragen dazu gibt, was die Menschen im Nahen und Mittleren Osten jetzt genau von Deutschlands Rolle halten, scheint man nun mit Enttäuschung auf den ehemaligen Sehnsuchtsort zu blicken. Einer, der stets engen Kontakt zu deutschen Spitzenpolitikern und Diplomaten hatte, ist der ägyptische Aktivist Hossam Bachgert. Er ist einer der letzten Verteidiger für Menschenrechte in Ägypten und vertritt mit seiner Organisation Egyptian Initiative for Personal Rights politische Gefangene.
We don't have any romantic visions about geopolitics.
Wir haben keine romantischen Vorstellungen von der Weltpolitik. Wir wissen um Doppelstandards. Und wir kennen die Geschichte Deutschlands und dessen Beziehungen zu Israel. Aber was wir von Deutschland erwartet haben, war ein gewisses Maß an Anstand. Wir waren schockiert, als Deutschland zu einer Minderheit wurde, selbst in der Europäischen Union. Viele hier in Ägypten hätten verfolgt, wie sich die deutschen Waffenexporte nach Israel im Jahr 2023 verzehnfacht haben. Auch, dass Deutschland sich bei den Vereinten Nationen lange enthalten habe, als es um die Frage einer Waffenruhe ging, hätten viele enttäuscht zur Kenntnis genommen. Von Doppelmoral ist dabei häufig die Rede. Während Deutschland etwa in Syrien oder der Ukraine zivile Opfer stets lautstark angeprangert habe, würden Tod und Leid der Palästinenser hingenommen. Außenpolitisch hätte sich Deutschland dadurch ins Abseits gespielt, meint der ägyptische Menschenrechtler Hossam Bachgard.
The problem with the current German policy is not the failure to uphold its declared.
Das Problem ist nicht nur, dass die deutsche Politik daran scheitert, ihre selbstgesetzten Standards einzuhalten. Es ist die direkte Mittäterschaft durch die anhaltenden Waffenlieferungen an Israel. Für uns ist Deutschland, genauso wie die USA, ein Teil des Krieges. Die Auswirkungen sind meiner Meinung nach tektonisch. Die gute Beziehung zu Deutschland sei passé, so Hossam Bachgard. Im Dezember lehnte er den deutsch-französischen Menschenrechtspreis ab, kappte die Verbindungen zu deutschen Partnern. Auch zur deutschen Botschaft in Kairo. Dass Israels Sicherheit deutsche Staatsraison ist, dafür hätten viele Verständnis, berichtet Lilly Kobler. Sie leitet das Goethe-Institut in Kairo und ist verantwortlich für die Institute in der Region Nordafrika und Nahost. Vielmehr sei eine wahrgenommene Intoleranz gegenüber anderen Meinungen der Grund, warum viele Partner in der arabischen Welt nicht mehr mit Deutschland und damit auch nicht mit dem Goethe-Institut assoziiert werden wollen, so Kobler.
Das merken wir ganz aktuell auch in Programmen und Projekten, wo sich Partnerinnen teilweise zurückziehen. Ganz prominentes Beispiel jetzt, an dem wir das manifestiert gemerkt haben, ist die Rückgabe der Goethe-Medaille von Mohammed Abla beispielsweise, der aus Protest gegen die Position Deutschlands seine Goethe-Medaille zurückgegeben hat vor 2 Wochen.
Die Gefahr, dass die deutsche Politik in der arabischen Welt Vertrauen verspiele, sieht auch Muriel Asseburg. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Dass wir unterschiedlich stark priorisieren, wann ist uns das Völkerrecht wichtig, wann sind uns andere Interessen wichtiger, das wird uns in der Zukunft sehr stark vorgehalten werden. Das heißt nicht, dass diese Länder, dass die Eliten in den Ländern nicht mehr mit uns kooperieren werden. Aber es heißt, dass sie sehr viel stärker sagen werden, kommt uns jetzt bloß nicht mit dem Verweis auf Menschenrechte, das Völkerrecht. Wir wissen genau, dass euch das nur manchmal wichtig ist, aber nicht immer.
Deutschlands Bild in der arabischen Welt hat gelitten. Ob es sich wieder zurechtrücken lässt, hänge von der Haltung der Bundesregierung gegenüber Israel ab, meint die Expertin. Aber wohl auch davon, wie in Deutschland zukünftig andere Meinungen zum Krieg in Gaza und Kritik an der israelischen Regierung Gehör finden.
Andere Meinung dazu dürfte wohl auch der sogenannte Palästina-Kongress in Berlin zählen, der gestern von der Polizei aufgelöst wurde. Und zwar, weil die anderen Meinungen unter anderem Antisemitismus und Islamismus umfassten. Westliche Bildung verboten. Dass eine Terrororganisation dieses seltsamen Namens existiert, das hat die Welt vor 10 Jahren quasi über Nacht erfahren. Damals ist die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram mit einer besonders perfiden Aktion auf der Weltbühne erschienen. Die Terroristen haben 270 Schülerinnen im Norden Nigerias entführt. Das hat damals natürlich weltweit für Entsetzen gesorgt und andere zu ganz ähnlichen Aktionen animiert. Bis heute kopieren kriminelle Banden Massenentführungen in Nigeria. Boko Haram selbst ist weiter präsent und hat sich inzwischen mit anderen dschihadistischen Terrorgruppen in der Sahelzone verbündet. Wie mächtig Boko Haram heute ist, darüber berichtet unser Korrespondent Kai Küstner.
Die Angreifer kamen im Schutze der Dunkelheit. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2014 drangen Boko Haram-Terroristen in das Internat in der Kleinstadt Chibok ein. Als Soldaten der Armee verkleidet. Insgesamt 276 Mädchen überraschten sie im Schlaf, zwangen sie auf Lastwagen und in Autos, verschleppten sie an einen unbekannten Ort. Darunter auch 2 Nichten von Keki Muta, auf deren Rückkehr der Mann seitdem noch immer verzweifelt wartet.
Your own loved one.
Unsere Allerliebsten, unsere Kinder befinden sich in den Händen von irgendjemandem. Ob sie tot sind oder noch am Leben, das wissen wir nicht.
Es ist diese quälende Ungewissheit, mit der Keki Muta jeden Morgen erwacht. Seit 10 Jahren. Der Aufschrei des Entsetzens nach der Verschleppung der Mädchen damals war weltweit zu hören. Jeder kannte auf einmal den Namen Boko Haram. Michelle Obama, US-Präsidentengattin, hielt wie viele andere ein Schild mit dem Hashtag Bring Back Our Girls, bringt unsere Mädchen zurück in die Kameras. Die USA schickten Militär- und Polizeikräfte nach Nigeria. Zwar gelang einigen Mädchen die Flucht, andere kamen nach Verhandlungen zwischen Regierung und Terroristen frei. Doch bis heute werden über 90 von ihnen weiter vermisst. Auch Nkeki Muta hofft und bangt weiter.
We are just living with pain at all time.
Die ganze Zeit über quält uns der Schmerz, gesteht er. Nigerias Regierung hat es in den letzten 10 Jahren weder vermocht, den Boko Haram-Terroristen entscheidend das Rückgrat zu brechen, noch die Entstehung einer regelrechten Kidnapping-Industrie zu verhindern. Der Boko Haram-Überfall von 2014 ist mittlerweile vielfach kopiert worden. Zuletzt Anfang März, als 130 Kinder verschleppt wurden. Heute ist es eine toxische Mischung aus islamistischen Terroristen und kriminellen Banden, die in Entführungen ein makabres Geschäftsmodell gefunden haben, wie der nigerianische Sicherheitsexperte Kabir Adamu erläutert.
Jedes Mal, wenn ein Anführer eine bestimmte Tat ausführt, wächst sein Ansehen. Daher erleben wir, wie die sich mit Massenentführungen gegenseitig zu übertrumpfen versuchen.
Gleichzeitig finanzieren Kriminelle wie Terroristen mit der Erpressung von Lösegeld ihre Operationen und senden an die Bevölkerung die politische Botschaft: Euer Staat kann euch nicht schützen. Was Boko Haram betrifft, so solle man nicht dem Trugschluss erliegen, die Terroristen seien weniger aktiv. Nur weil sie nicht mehr dieselben Schlagzeilen wie 2014 produzierten, gibt der Westafrika-Experte Vincent Fouché der Crisis Group zu bedenken. Zwar hat sich die Terrorgruppe in 2 verfeindete Lager aufgespalten. Doch ein Arm verbündete sich mit dem sogenannten und in den Nachbarländern wie Niger und Mali sehr aktiven Islamischen Staat und ist genau deshalb nach wie vor extrem mächtig, mahnt Fouché.
Der Islamische Staat sendet Geld, er sendet Berater, er sendet Trainer.
Zudem macht es die extreme Armut auf dem Lande, der durch das Bevölkerungswachstum noch verschärfte Konkurrenzkampf, das erbitterte Ringen um Ressourcen, den kriminellen Banden genau wie Dschihadisten von Boko Haram leicht, weiter Nachwuchs unter frustrierten Jugendlichen zu rekrutieren.
Sie sind immer noch da und präsent, und solange die Ursachen nicht beseitigt sind, wird die Gruppe auch weiter bestehen bleiben.
Meint Ulf Lessing von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im malischen Bamako. Nun war es der Armee Nigerias, einer der schlagkräftigsten ganz Afrikas, in den letzten Jahren gelungen, einige Städte dem Griff von Boko Haram zu entwinden. Trotzdem bleibt die Lage laut Vincent Fouché vertrackt.
Die Regierung hat stark in Drohnen, in Flugzeuge, in Helikopter investiert. Sie kann deshalb wichtige Städte halten. Aber in die Wälder zu gehen und die Dschihadisten dort zu bekämpfen, ist ein Problem.
Ganze Landstriche werden weiter von den Milizen kontrolliert. Zudem vernetzen sich die Terroristen in Westafrika länderübergreifend offenbar zunehmend. Das beweist das IS-Zweckbündnis mit dem einen Arm von Boko Haram und die Al-Qaida-Verbindung mit dem anderen Boko Haram-Lager. In unmittelbarer Nachbarschaft Nigerias, im zentralen Sahel, hatten die Extremisten ihren Einflussbereich, wie zahlreiche Analysen zeigen, über die letzten Jahre bedrohlich erweitert.
In den Sahelländern ist der Dschihadismus eher noch am Zugewinnen. Weite Teile von Burkina Faso sind außerhalb Regierungskontrolle, auch in Mali schafft die Armee kaum, die Dschihadisten zu verdrängen. Und jetzt in Niger geht auch aktuell wieder die Anzahl der Anschläge hoch.
Zudem versuchen die Terrorgruppen, ihre tödlichen Fühler auch in Richtung bislang weitgehend stabiler Küstenstaaten auszustrecken, in Richtung Elfenbeinküste oder Senegal etwa. 10 Jahre nach der Massenentführung der Schülerinnen in Chibok durch Boko Haram ist das Terrorismusproblem in Nigeria also weiter akut. Und betrachtet man den ganzen westafrikanischen Krisengürtel, hat es sich gerade in den letzten Jahren sogar auf beklemmende Weise verschärft.
Kai Küstner berichtete über Boko Haram. Vor 10 Jahren hat die Terrorgruppe 270 Mädchen verschleppt. Wer von Kolumbien in den Norden, in die USA fliehen will, muss durch den Darién-Dschungel an der Grenze zu Panama. Ein dichtes Stück Urwald zwischen beiden Ländern und für viele die gefährlichste Fluchtroute der Welt. Die Migranten müssen nämlich über steile, schlammige Bergpfade, durch Flüsse und durch Strömungen. Und als wäre das alles nicht gefährlich genug, kommt dann auch noch das organisierte Verbrechen, verlangt Geld
oder vergewaltigt Flüchtlinge. Trotzdem hat allein im letzten Jahr etwa 500.000 Menschen den Darien auf ihrem Weg in die USA durchquert. Unsere Korrespondentin Anne Demmer und Anne Herberg ist es gelungen, die Geflüchteten auf einem Teil der Route zu begleiten.
Alle Tische sind belegt im Restaurant El Viajero der Reisenden Las Ticas. $13 kostet der Grillteller hier, für einen Dollar mehr gibt es WLAN, dazu eine Billardhalle gegenüber und ein Trampolin für die Kinder. Doch Las Ticas ist kein Ort für Reisende. Das Camp nahe der kolumbianischen Gemeinde Acandí ist Ausgangspunkt für eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt, den Darién Gap. Ein unwegsames Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama, durch das keine Straße führt, in dem keine Gesetze gelten und das dennoch täglich hunderte Migranten zu Fuß durchqueren, mit dem Ziel USA.
Wir müssen für das Wohl unserer Kinder sorgen. Es geht nicht um uns, es geht um sie. In Venezuela gibt es keine Arbeit. Wir hungern, der Staat verfolgt dich. Ich werde mich nicht aufhalten lassen, bis ich es geschafft habe.
Juan, seine Frau und drei Söhne fliehen wie die meisten hier aus Venezuela. Neben ihnen stehen Menschen aus Ecuador, aus Haiti, aber auch Chinesen und sogar Afghanen. Mehr als 500.000 Menschen haben den Darién vergangenes Jahr durchquert, darunter zehntausende Kinder. Immer wieder gibt es Krisentreffen zwischen Kolumbien, Panama und den USA, doch wenig passiert. In Abwesenheit des Staates haben längst andere die Organisation der Migration übernommen.
Das Problem, wie manche es nennen, ist für uns eine Chance. Der wichtigste Wirtschaftszweig in Acandí heute heißt Migration. Das schafft Jobs. Es gibt mehr als 2.000, 3.000 Menschen, die davon heute ihr Leben bestreiten.
Sagt Darwin Garcia, besser bekannt als Maradona. Er leitet die lokale Stiftung Neues Licht des Darién, die Migranten für bis zu 500 US-Dollar bis an die Grenze nach Panama bringt. Sie verwaltet Camps, Gesundheitsstationen, stellt Guides und Träger. Und es gilt als offenes Geheimnis, dass das Drogenkartell Clan del Golfo, auch bekannt als Gaitanistas, Kolumbiens mächtigste kriminelle Gruppe am Geschäft mitverdient, wie Bram Ebbes von der International Crisis Group bestätigt.
Los Gaitanistas en el Darién tienen una gobernanza.
Die Gaitanistas sind die kriminelle Regierung der Region. Sie waschen die illegalen Gewinne in legalen Unternehmen. Sie korrumpieren die lokale Politik, Teile der Polizei und der Armee, haben Einfluss auf Gemeinderäte. Dort passiert nichts ohne ihre Erlaubnis oder eine Zahlung an sie. Das gilt auch für das Geschäft mit den Migranten.
Aufbruch in den Dschungel ist noch vor Sonnenaufgang. Ein Mann klettert mit einem Megafon auf eine Leiter. Die Masse setzt sich in Bewegung, drängt durchs Tor, stolpert voran. Ein bizarrer Marathon hinein in diesen Dschungel, der sie von ihren Träumen trennt und über dem nun langsam der Morgen dämmert. Es geht durch reißende Flüsse, über glitschige Felsen, Sümpfe, dann steil bergauf über matschige Hänge und Berghämmer. Aus der Menge wird eine lange Kette, die immer weiter auseinanderdriftet und immer mehr zurücklässt. Decken, kaputtes Schuhwerk, Plastiktüten. Längst markieren Unmengen Müll den Weg durch den Urwald. Etwas mehr als einen Tag brauchen die meisten bis zur Grenze mit Panama. Dort drehen die Guides um, endet das kolumbianische All-Inclusive-Paket. Ab dann sind die Migranten auf sich gestellt. Zwei Tage später in Lajas Blancas, Panama. Einem ersten Auffanglager für die Migranten, die es durch den Dschungel geschafft haben. Am Ufer des Flusses Rio Tuquesa legen im Minutentakt motorisierte Kanus an. An Bord in orangefarbenen Westen Frauen, Männer und Kinder, rund 12 Migranten pro Boot. Sie haben Mühe, aus dem Boot zu steigen, humpeln teils an Land. Einige tragen zerschlissene Turnschuhe, andere haben gar keine Schuhe mehr dabei. Viele Füße sind von dem langen Weg durch Wasser und Sümpfe ganz wund. Dianis Franco hat 5 Tage für den Weg durch den Darién-Dschungel gebraucht. Sie hat mehrere Kilo abgenommen. Wie so viele andere sei auch sie und ihre Familie überfallen worden.
Es sind indigene Gruppen. Sie sprechen eine merkwürdige Sprache. Sie sind vermummt. Man erkennt sie nicht. Deswegen können wir eigentlich auch nicht sagen, ob es Indigene aus Panama oder Leute aus Kolumbien sind.
Ihre Angreifer hätten Jagdgewehre und Pistolen dabei gehabt, erinnert sich die 25-jährige Venezolanerin.
Sie wollten unser Geld. Und als wir sagten, dass wir keins hätten, haben sie angefangen, uns zu durchsuchen. Wir mussten uns ausziehen. Ich hatte nicht einen Dollar und sie haben angefangen, mich zu berühren und Fotos von uns gemacht. Wir standen nur in Unterwäsche da, haben unsere Sachen geschnappt und sind den Berg runtergerannt.
Allein im Januar und Februar dieses Jahres verzeichnete Ärzte ohne Grenzen 328 Berichte über sexuelle Gewalt, verglichen mit 676 im gesamten letzten Jahr. Doch die humanitäre Hilfsorganisation musste Anfang März ihre medizinische Versorgung aussetzen, weil ihre Genehmigung bis heute nicht verlängert wurde, obwohl bereits im Oktober letzten Jahres ein Antrag gestellt wurde. Laut Angaben der Regierung hätten sie verschiedene Auflagen nicht erfüllt. Damit fällt die dringend notwendige Versorgung von Opfern sexueller Gewalt weg. Die Regierung in Panama habe kein Interesse, sich darum zu kümmern, kritisiert der Darien-Experte der International Crisis Group, Bram Ebbes.
Das ist strukturelle Gewalt. Es sind keine Einzelfälle. Über indigene Gemeinden auf diese Weise zu sprechen, damit gewinnt man natürlich keinen Popularitätspreis. Das ist sehr heikel.
Dabei machten sich die panamaischen Sicherheitskräfte durchaus mitschuldig wegen unterlassener Hilfeleistung, aber auch wegen Mittäterschaft.
Wir wissen, dass Beamte des panamaischen Grenzschutzes zum Teil an sexueller Gewalt beteiligt waren.
Geahndet werden diese Straftaten kaum. Doch all das hält die Menschen nicht davon ab, sich weiter auf den Weg Richtung Norden zu machen.
Eine Reportage von Anne Demmer war das. Und mehr über die Todesroute von Kolumbien nach Panama gibt's in unserer Sendung Hintergrund in unserer DLF-Audiothek-App. Thank you.